Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die befreite kolumbianische Politikerin Ingrid Betancourt trifft nach 6 Jahren erstmals ihre Kinder. Wir fragen, wieso hat das so lange gedauert? Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins. Wir fragen, ob es mit der Preisstabilität vorbei ist. Der Entscheid der Behörden gegen den sogenannten gekröpften Nordanflug löst in Zürich Kritik aus. Wir sprechen über die Konsequenzen des Entscheids. St. Gallen erhält künftig mehr Geld aus dem Finanzausgleich. Zug und Zürich müssen mehr zahlen. Und die Bilanz nach 6 Monaten regieren ohne Blocher. Nicht nur einfacher, findet Moritz Leuenberger. Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
In der kolumbianischen Hauptstadt Bogota hat Ingrid Betancourt ihre aus Paris eingeflogenen Kinder in die Arme genommen. Die französisch-kolumbianische Politikerin war gestern vom kolumbianischen Militär befreit worden. FARC-Rebellen hatten sie vor über 6 Jahren verschleppt. Betancourts Tochter und Sohn aus erster Ehe waren damals 16 und 13 Jahre alt. In Bogota umarmte die 46-Jährige nun 2 junge Erwachsene. Die 3 wollen noch am Abend zusammen nach Frankreich fliegen. Die Europäische Zentralbank EZB hat die Leitzinsen erhöht, von 4 auf 4,25%. Die Zinserhöhung kommt nicht überraschend, nachdem die Teuerung im Euroraum im Juni auf 4% geklettert war. Barbara Wittmer.
Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank, hat bereits vor Wochen vor einer möglichen Zinserhöhung gewarnt, denn der Teuerungsdruck in der EU hat sich seit Monaten verstärkt. Die Inflationsrate im Euroraum beträgt mittlerweile rekordhohe 4% und liegt damit deutlich über der als Preisstabilität definierten Marke von knapp 2%. Angesichts weiter steigender Öl- und Rohstoffpreise ist eine Besserung nicht in Sicht. Deshalb haben die Währungshüter heute gehandelt, begründet Präsident Trichet den Zinsentscheid.
This decision was taken to prevent broadly based second round effects and to counteract the increasing upside risks to price stability over the medium term.
Es sei darum gegangen, Zweitrundeneffekte zu vermeiden und Inflationsrisiken entgegenzuwirken. Die Europäische Zentralbank befürchtet insbesondere, es könnte zu hohen Lohnabschlüssen kommen, als Folge der hohen Teuerungszahlen. Damit käme die Preisspirale erst recht in Gang. Mit dem heutigen Zinsentscheid versucht die EZB, Gegensteuer zu geben.
Barbara Wittmer. Nachdem das Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel gegen den gekröpften Nordanflug auf den Zürcher Flughafen entschieden hat, hagelt es Kritik. Das Basel habe die Chance verpasst, die dicht besiedelte Region südlich des Flughafens zu entlasten, heisst es aus dem Zürcher Regierungsrat. Die Bürgervereinigung Flugschneise Süd Nein spricht gar von einem Skandal. Das Basel hatte seinen Entscheid damit begründet, der gekröpfte Nordanflug, der die landenden Flugzeuge entlang der Schweizer Nordgrenze führen würde, sei zu wenig sicher. Erfreut über den Entscheid zeigten sich etwa der Kanton Aargau, über dessen Gebiet der gekröpfte Nordanflug führen würde, und die Bürgervereinigung Nordanflug Nein. In Bern ist bekannt geworden, wie viel Geld jeder Kanton nächstes Jahr aus dem neuen Finanzausgleich bekommt. Das Wichtigste der Neuberechnung, der finanzschwache Kanton St. Gallen erhält deutlich mehr Ausgleichsgelder als in diesem Jahr. Die finanzkräftigen Kantone Zug und Zürich andererseits werden viel stärker belastet. Die Kantone können nun zur Neuberechnung Stellung nehmen. Die Akten des Schweizer Staatsschutzinformationssystems werden genauer unter die Lupe genommen. Das hat die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte entschieden, die die Geheimdienste kontrolliert. Ein Anlass für diese Untersuchung ist die Fischierung von kurdischstämmigen Grossräten in Basel. In der Sexaffäre um den FC Thun sind heute 2 weitere junge Männer verurteilt worden, darunter ein ehemaliger Spieler des Fußballclubs. Das Kreisgericht Bern-Laupen bestrafte sie wegen sexuellen Handlungen mit einer 15-Jährigen zu bedingten Geldstrafen und Bußen. Vom Vorwurf der Schändung wurden die beiden freigesprochen. Elisa Haney berichtet.
Beide Angeschuldigten sind freigesprochen vom schwersten Vorwurf, demjenigen der Schändung, und zwar, weil das Gericht keine Beweise dafür finden konnte, dass das damals 15-jährige Mädchen während sexuellen Handlungen mit den Angeschuldigten jemals bewusstlos oder widerstandsunfähig gewesen wäre, obwohl es gekifft und Alkohol getrunken hatte. Schuldig gesprochen ist einer der beiden Angeklagten wegen Pornografie, weil er das Mädchen nackt mit seinem Handy fotografiert hatte. Beide jungen Männer sind verurteilt wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind. Sie haben diese Handlungen gestanden. Die Urteile, bedingte Geldstrafen von 2.100 respektive 4.500 Franken, eine Buße und das Bezahlen einer Genugtuung an das Opfer. Die Urteile liegen damit etwa im gleichen Rahmen wie die 7 anderen Urteile in der gleichen Affäre, die bereits bekannt sind.
Elisa Haney. Im Bistum Lausanne, Genf-Freiburg werden mehrere katholische Priester des sexuellen Missbrauchs verdächtigt. Das Freiburger Untersuchungsrichteramt hat einen Bericht der Westschweizer Zeitung Le Temps bestätigt, wonach zurzeit verschiedene Untersuchungen geführt würden. Das Bistum Lausanne, Genf-Freiburg wird seit dem letzten Dezember immer wieder von neuen Verdächtigungen gegen Priester erschüttert. In einem Wald in Ossingen im Kanton Zürich sind letzte Nacht 48 Armeeangehörige während einer Übung von Zecken gebissen worden. Wie das zuständige Departement VBS mitteilt, stehen die Betroffenen unter ärztlicher Beobachtung. An der Übung hatten 240 Angehörige eines Verbands der Luftwaffe teilgenommen. In Frankreich bleibt Fußballnationaltrainer Raymond Domenech im Amt, trotz des frühen Ausscheidens seiner Mannschaft an der Europameisterschaft. Der französische Fußballverband teilt in Paris mit, man habe Domenech den Auftrag erteilt, das Nationalteam auf die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika vorzubereiten. An der Fußball-Europameisterschaft war Vize-Weltmeister Frankreich bereits in den Gruppenspielen ausgeschieden.
Sie hören nicht von der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Liberada. Ingrid Betancourt ist nach 6 Jahren frei und Kolumbien ist vor einer neuen politischen Lage. Steigflug. Die Inflation zieht an weltweit. Die Zeit der stabilen Preise sei vorbei, hören wir. Erleichterung. Nicht nur. Moritz Leuenberger zum Regieren ohne Christoph Blocher. Sinkflug mit Kurve, der Gekröpfte ist gekappt, was bleibt? Fliegerei im Verband, der gestiegene Ölpreis zeigt Wirkung, noch riesigere Fluggesellschaften. Bondi und Bondi, ein Mann, der im französischen und im deutschen Theater gefeiert wird. Und die Heimat der kleinen Roten will werden, was die Heimat des kühlen Weißen schon ist. UNESCO-Kulturerbe. Nach 6 Jahren Gefangenschaft im kolumbianischen Dschungel konnte Ingrid Betancourt heute zum ersten Mal ihre Kinder in die Arme schließen. Sie sprach über ihr Glück, aber sofort auch über diejenigen, die noch immer im Dschungel gefangen gehalten werden.
Vamos a seguir luchando por la libertad de los que quedaron, porque tenemos que sacar a los que quedaron también. Dios quiera que sea por negociación, pero si no es así, tengamos confianza en nuestras fuerzas militares.
Man müsse weiter kämpfen für diejenigen, die noch immer dort seien. Das sieht dafür, dass sie freikämen. So Gott wolle durch Verhandlungen und sonst mit Hilfe der Armee, die, wie sie sagte, in ihrem Fall perfekte Arbeit geleistet habe. Alvaro Uribe, der Präsident Kolumbiens und frühere politische Gegenspieler von Betancourt, sprach ebenfalls von denen, die noch in Gefangenschaft sind.
Estamos interesados en la libertad de los secuestrados, no en derramamiento de sangre. Segundo, allá quedan.
Er verlange die Freilassung der noch Gefangenen. Er wolle kein Blut vergießen. Die gestrige Aktion sei ein Zeichen an die Geiselnehmer, die Gefangenen korrekt zu behandeln und freizulassen. Wieso kam Ingrid Betancourt erst jetzt frei? Hatte das möglicherweise damit zu tun, dass sie eine Gegnerin des gegenwärtigen Präsidenten war, wie immer wieder behauptet wurde? Ich fragte unseren Korrespondenten Ulrich Achermann.
Präsident Uribe ist ein überzeugter Verfechter der sogenannten militärischen Lösung. Er hat Verhandlungen immer ausgeschlagen. Es ist nicht einmal begonnen worden mit Verhandlungen. Das hat sicher damit zu tun gehabt, dass die Geiselhaft von Frau Betancourt so lange gedauert hat.
Nun ist eine Geiselbefreiungsaktion zustande gekommen, wie aus dem Bilderbuch. Ist das glaubwürdig, dass das so abgelaufen ist?
Ich würde meinen, es ist nicht völlig auszuschließen, dass das so abgelaufen ist, wie das jetzt dargestellt wird. Kolumbien ist, nachdem sehr viel Geld, amerikanisches Geld, in die Aufrüstung der Armee hineingepumpt worden ist, heute an einem Punkt, an dem es die FARC-Guerilla praktisch beliebig infiltrieren kann. Das wurde gemacht, das wurde auch in diesem Fall gemacht und darauf beruht, glaube ich, ein großer Teil des Erfolges.
Es ist immer die Rede vom berühmten Computer. Also als man die faktische Nummer 1 Reyes in Ecuador erschossen hat, hat man sein Material gefunden, seinen Computer, und von dort aus offensichtlich wichtiges Material requiriert.
Das ist offenbar ein Fundus gewesen. Die Armee, die Aufklärungsdienste haben dann das Schema der Kommunikationen innerhalb der FARC-Guerilla durchschaut. Das wurde ausgenutzt und über einen eingeschleusten Mann ist es dann möglich geworden, falsche Befehle über Funk- und Satellitentelefone zu verbreiten, sodass eben dann dieses Ergebnis am Schluss rausgekommen ist. Da hat sich mitbeteiligt der oberste Gefängniswärter, wenn man das so will, der dann die Geiselgruppe in den Hubschrauber gesetzt hat und dann überwältigt worden ist.
Jetzt ist diese Aktion abgeschlossen. Ist die FARC-Guerilla damit auch praktisch am Ende oder wie weit ist die geschwächt?
Sie ist ganz entscheidend geschwächt worden mit der Befreiung von Ingrid Betancourt und den anderen Geiseln. Sie ist aber auch vorher schon ganz entscheidend geschwächt worden, nämlich als die Nummer 2 erschossen wurde, als dann auch der FARC-Gründer gestorben ist. Die FARC-Guerilla wird weiterhin ein Faktor bleiben, sie wird nicht verschwinden, aber die Kampfkraft und sicher auch die Kampfmoral haben ganz schwer gelitten. Ich erinnere daran, dass Tausende von FARC-Kämpfern in den letzten Jahren übergelaufen sind, weil sie offenbar einfach nicht mehr an das Ziel glauben, die Revolution, also die Machtergreifung in Kolumbien.
Mit dieser kolumbianischen Guerilla wäre das ja eigentlich die letzte große Guerilla in Lateinamerika, die jetzt am Ende steht.
Das ist sicher so. Damit geht eine Epoche zu Ende. Das ganze 20. Jahrhundert über hat es dauernd Guerilla-Bewegungen gegeben in Lateinamerika. Die meisten sind dann gegen Ende des Jahrhunderts entweder besiegt worden oder haben aufgegeben. Aus Venezuela hat es vielleicht gewisse Anstrengungen gegeben von Präsident Chavez, diese Ebene wieder irgendwie zu beleben. Aber er hat sich da überschätzt. Das heißt, hier geht ganz eindeutig eine Epoche zu Ende.
Wie ist die Lage jetzt in Kolumbien, in Bogota? Präsident Uribe ist umstritten aufgrund einer sehr umstrittenen Wiederwahl. Ist er jetzt die große unumstrittene Figur geworden?
Nein, das ist er ganz bestimmt nicht. Die alten Sünden, die bestehen ja weiter. Eben diese Verfassungsgeschichte, wo eine Änderung, eine Verfassungsänderung für ein zweites Mandat dann letztlich durch Bestechung zustande gekommen ist. Es gibt weiter auch große Probleme im Bereich der offiziellen Politik mit den sogenannten Paramilitärs. Da hat Uribe einfach beide Augen zugemacht und die Leute mehr oder weniger straflos ziehen lassen. Das heißt, es gibt weiter große, große Vorbehalte gegenüber der Politik von Uribe. Nur in der Öffentlichkeit ist er natürlich jetzt der starke Mann. Er ist es auch schon in den letzten Jahren gewesen. Uribe ist einer der populärsten Präsidenten, die Kolumbien überhaupt je hatte.
Sind Gegenspieler am Horizont? Am Schluss wird man sich ja auch fragen, gehört beispielsweise Frau Betancourt dazu?
Ja, Frau Betancourt ist auf jeden Fall eine ambitionierte Politikerin und sicher nicht auf den Kopf gefallen. Die Frage wird sein, ob sie in Kolumbien bleibt oder ob sie in ihre zweite Heimat Frankreich geht für eine Weile. Aber es gibt auf jeden Fall mögliche Gegenspieler. Einer, der ganz vorne mit dazugehört, ist der Verteidigungsminister Juan Manuel Santos. Der hat sich in den letzten Monaten, immer wenn Uribe oder der Armee größere Erfolge gelungen sind gegen die FARC-Guerilla, immer sehr stark positioniert. Dann kommt dazu, dass Santos eben auch zu einer ganz traditionellen Familie gehört in Kolumbien und damit eigentlich beste Voraussetzungen hat.
Einschätzungen von Ulrich Achermann. Mehr über die Befreiung von Ingrid Betancourt finden Sie in einem Dossier auf DRS Online. Die Inflation ist zurück, nachdem sie viele Jahre sehr tief gehalten werden konnte. Im Euroraum beträgt sie 4% und ist damit so hoch wie noch nie seit der Einführung der Einheitswährung des Euro. In der Schweiz liegt sie zwar etwas tiefer, bei knapp 3%, doch auch dies ist eine Verteuerung der Waren und Dienstleistungen im Laufe eines Jahres, wie wir sie seit langem nicht mehr gekannt haben. Auch in vielen Ländern Asiens wird die Inflation inzwischen als das vordringlichste Problem gesehen, mit einem Teuerungsschub von 10 oder mehr Prozent. Markus Mucklin über die Rückkehr der Inflation.
Auch wenn der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, trotz Finanz- und Bankenkrise dem Kampf gegen die Inflation nun wieder Vorrang einräumt, Die Periode der stabilen Preise sieht UBS-Chefökonom Klaus Wellershoff zur Neige gehen.
Also nach unserer Einschätzung werden wir in den kommenden Jahren sukzessiv mit immer wieder leicht höheren Inflationsraten rechnen müssen.
Mehrere Gründe sprechen dafür, meint Klaus Wellershoff und verweist als erstes auf das Wiederaufflammen der Verteilungskämpfe. Die Gewerkschaften hätten lange stillgehalten, sie hätten es in Kauf genommen, dass sich die Löhne weniger gut entwickelten als die Unternehmensgewinne. Die Ungleichheiten haben sich demzufolge in den meisten Ländern vertieft, in Industrieländern ebenso wie in den Schwellenländern. Jetzt zeichne sich eine Kehrtwende ab.
Die Lohnzurückhaltung hat dazu beigetragen, dass die Unternehmen sehr, sehr wettbewerbsfähig geworden sind. Das Pendel wird jetzt wieder umschlagen. Die Unternehmer werden von dem Kuchen ein wieder kleineres Stück nur noch abkommen und die Arbeitnehmer werden ein größeres Stück verlangen.
Wenn aber die Preise stärker steigen, könnte die berüchtigte Lohnpreisspirale wieder in Gang kommen, will heißen, die Unternehmen werden versuchen, die höheren Löhne auf die Preise zu überwälzen und dies wiederum würde der Inflation neuen Schub geben. In Industrieländern, aber auch in Schwellenländern gäbe es Anzeichen für diese Entwicklung. In China etwa stiegen die Löhne um 20%, das wird auf die Preise durchschlagen und nicht zuletzt auf die Preise der Waren, mit denen das Riesenreich die Weltmärkte überschwemmt. Das bedeutet, so meint Klaus Wellershoff,
während in den letzten Jahren die Globalisierung inflationsdämpfend gewesen ist, müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir eben auch inflationstreibende Effekte aus der Globalisierung herausbekommen werden. Und das spricht auch dafür, dass Inflationsraten bei uns sukzessive höher liegen werden.
Kommt schließlich hinzu, dass die größten Preistreiber der jüngsten Zeit, die Erdölprodukte und Agrarrohstoffe, so bald nicht billiger werden dürften. Die Rohstoffpreise sollten sich zwar nicht alle Jahre verdoppeln, wie es zuletzt der Fall war, doch das Erdölangebot wird im Vergleich zur Nachfrage knapp bleiben. Die Fördermengen können nicht beliebig und vor allem nicht schnell erhöht werden. Die Nachfrage wird aber weiter wachsen, ganz besonders in den aufstrebenden Ländern Asiens und Lateinamerikas. Auch spricht nichts dafür, dass die landwirtschaftliche Produktion schnell zunehmen wird. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass sich die Lage auf den Agrarmärkten weiter zuspitzt, wenn die Folgen des Klimawandels spürbar werden und sich die Wasservorräte verknappen. Vieles spricht dafür, dass wir uns nach Jahren der Preisstabilität wieder vermehrt mit dem Problem steigender Preise konfrontiert sehen.
Solange er im Bundesrat saß, bestimmte er regelmäßig die Schlagzeilen, Christoph Blocher. Seit einem halben Jahr regiert der Bundesrat ohne ihn. Und just heute hat sich diese neu zusammengesetzte Regierung auf die traditionelle Bundesratsreise begeben. Wie funktioniert diese Landesregierung nun ohne Blocher? Ist sie effizienter? Bundeshausredaktorin Katrin Huck.
Viele sagen es im Bundeshaus hinter vorgehaltener Hand. FDP-Präsident Fulvio Belli sagt es auch ins Mikrofon.
Was wir merken, ist, dass es weniger Indiskretionen gibt. Man arbeitet weniger mit den Journalisten und wahrscheinlich mehr intern.
Auch weniger Provokationen gäbe es im Bundesrat, so Pelli. Für SP-Präsident Christian Löwra funktioniert der Bundesrat harmonisch, vielleicht sogar etwas gar harmonisch.
Ich würde sagen, dass es etwas dynamischer sein könnte in einzelne Bereiche. Vor allem in der Wirtschaftspolitik, in der Art und Weise, wie die UBS-Krise auch gemanagt wird, finde ich es etwas passiv.
Aufs Ganze gesehen funktioniere der Bundesrat aber besser, so Löwra. Und bei CVP und FDP sieht man das auch so. Nur einer widerspricht, kaum überraschend, und zwar SVP-Präsident Toni Brunner.
Also mir scheint, dass im Bundesrat jeder macht, was er will. Man lässt sich gegenseitig wehren. Und alle haben sich ja ach so lieb, aber was fehlt, sind die kritischen Geister.
Dass Christoph Blocher dieser kritische Geist gewesen sei, das sagt Bundesrat Leuenberger nicht. Aber dass härter diskutiert wurde, das bestätigt er.
Ich würde sagen, dass die Diskussionen vorher eben doch etwas konfrontativer waren, vielleicht etwas ideologischer, vielleicht auch eher einem Schwarz-Weiß-Schema folgend, also entweder dafür oder dagegen und weniger die Arbeit, die einen Kompromiss sucht.
Dass aber der Bundesrat zu einem Wohlfühlclub geworden sei, dass man Geschäfte durchwinke in der Hoffnung, die anderen würden dann auch den eigenen Geschäften zustimmen, das bestreitet Leuenberger. Für sein Energiepaket habe er mehrere Sitzungen gebraucht, bis er es durchgebracht habe.
Es wird ganz tief und intensiv werden die Geschäfte hinterfragt und diskutiert. Wenn ich daran denke, dass im Liberalisierungstempo für die Post jetzt eigentlich ein forscheres Tempo beschlossen wurde als letztes Jahr, wo Christoph Blocher noch dabei war, muss ich sagen, aus meiner Optik kann keine Rede davon sein, dass es hier für mich leichter geworden wäre.
Das bestätigen bundesratsnahe Kreise hinter den Kulissen. Gerade für die SP-Bundesräte sei es mit Christoph Blocher manchmal einfacher gewesen, weil die anderen Bundesräte sie bei Geschäften unterstützt hätten, einfach nur als Protest gegen Blocher. Dazu passt, dass man von Pascal Couchepin jetzt sogar weniger hört als letztes Jahr. Und dies, obwohl er Bundespräsident ist. Als Blocher noch da war, ließ er keine Gelegenheit zu einem öffentlichen Schlagabtausch aus. Erstaunlich ist schließlich, dass die historisch auffälligste Veränderung im Bundesrat seit dem Abgang Blochers kaum zu reden gibt. Erstmals sind drei Frauen im Bundesrat. Wohl ist dieser Fakt auch für diese drei Frauen kein Thema, alle drei seien sehr eigenständig, spannten weder speziell zusammen, noch bekämpften sie sich speziell, heißt es. Dass in der Öffentlichkeit dies kaum thematisiert wurde, hat aber wohl auch einen anderen Grund. Der abgewählte Christoph Blocher beschäftigt einfach mehr.
Bundeshausredaktorin Katrin Hug. Geht nicht, ist zu wenig sicher, sagt das Bundesamt für Zivilluftfahrt zum Landeverfahren auf den Flughafen Zürich, das den scheußlichen Namen gekröpfter Nordanflug trägt, das aber für die Agglomeration Zürich die wunderbare Aussicht auf weniger Fluglärm enthielt. Ich fragte unsere Zürcher Korrespondentin Sonja Schmidtmeister, was heißt das jetzt?
Das heißt, dass es für die Bevölkerung im Süden des Flughafens Zürich keine Entlastung gibt. Die Flugzeuge werden also weiterhin in den frühen Morgenstunden über dicht besiedeltes Gebiet anfliegen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat dabei die Sicherheit als oberste Priorität gesetzt. Dieser gekröpfte Nordanflug gilt ja international als Sonderfall. Die Piloten müssen den Endanflug auf Sicht machen, ohne technische Instrumente. Und in diesem Sinne hat das Batzel die Sicherheit höher gewichtet als die regionalpolitischen Interessen.
Das klingt ja auch plausibel, auch wenn die Proteste jetzt massiv sind.
Ja, die Proteste sind vor allem in Zürich massiv, denn für Zürich wurden heute mit einem Schlag alle Hoffnungen auf Besserung zunichte gemacht. Man hat 4 Jahre lang auf diesen gekröpften Nordanflug gesetzt. Es galt so als Patentrezept und das ist nun vom Tisch.
Wieso ist das erst jetzt vom Tisch? Sie haben eben gesagt, es hat 4 Jahre gedauert. Das klingt ja so plausibel, dass man diese Kurve auf Sicht nicht so sicher fliegt wie einen technisch geführten Anflug. Wieso hat das 4 Jahre gedauert?
Es hat einfach sehr lange Sicherheitsüberprüfungen gegeben. Meiner Meinung nach auch zu Recht, denn das ist politisch eine so brisante Frage, die musste man seriös prüfen.
Mit dem Ergebnis, dass das jetzt alles nicht möglich ist, dass diese Alternative nicht zur Verfügung steht, was ist jetzt die Alternative? Alle schauen wieder nach Norden und hoffen, man könne doch über Deutschland einfliegen, weil ja da gewisse Gespräche wieder angefangen haben.
Ja, von Deutschland her gibt es bis jetzt keine konkreten Signale, dass sie da Hand bieten für eine andere Lösung. Der Innenminister von Baden-Württemberg hat heute zwar positiv reagiert auf den Entscheid zum gekröpften Nordanflug. Das heißt, dass die Schweiz hier sicher nicht an Boden verloren hat. Aber es ist eine Sache zwischen den Landesregierungen in Berlin und Bern und die wollen jetzt zuerst prüfen, wie belastet die süddeutsche Bevölkerung ist und erst dann weitersprechen.
Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg reagiert natürlich positiv, weil die gekröpften Nordanflüge Deutschland auch wieder tangiert hätten. Es wäre auch wieder deutsches Gebiet mit tangiert gewesen.
Ganz genau. Und man hat auch keine Zweifel offen gelassen in Deutschland, dass man diesen Anflug bekämpfen würde.
Wenn der gekröpfte Nordanflug wegfällt, wenn auch ein verstärktes Anflugregime wieder über Deutschland keine Option ist, was bleibt denn noch übrig?
Also vor der Hand bleibt nichts übrig. Es bleibt alles beim Alten. Man muss mit diesen Südanflügen leben. Längerfristig gibt es Optionen. Die eine Option ist ebenfalls ein gekröpfter Nordanflug, einer mit technischer Unterstützung, doch bis es soweit wäre, bräuchte es noch ganz lange Abklärungen wiederum. Und die zweite Option wäre eine Pistenverlängerung, die Verlängerung der Ost-West-Piste. die würde dem Flughafen mehr Spielraum bieten und sie würde die Lärmbelastung besser verteilen. Das ist aber schwierig, auch politisch, weil es für Pistenverlängerungen im Kanton Zürich eine Volksabstimmung bräuchte.
Sonja Schmidmeister. British Airways und American Airlines gehören je zu den Riesen in der Luftfahrtindustrie. Nun wollen die beiden zusammen mit Iberia noch größer werden. Sie planen, einem Bericht der Financial Times zufolge, den Schulterschluss und wollen auf Transatlantikstrecken eng kooperieren. Dahinter steckt nicht der schiere Drang nach Größe, sondern offenbar ökonomische Notwendigkeit. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Es ist alles andere als ideales Flugwetter im Moment. Der dramatisch angestiegene Kerosinpreis, die viel zu vielen Flugzeuge in den USA und die Wirtschaft, die nicht mehr so schnell wächst, all das macht den Airlines zu schaffen. Um zu überleben, müssen sie von Cockpit bis Heck sparen, sonst laufen die Kosten definitiv aus dem Ruder. American Airlines, British Airways und Iberia wollen dies künftig gemeinsam tun, auf den Transatlantikflügen. Sie wollen diese über ein Gemeinschaftsunternehmen anbieten. Damit gingen die Gesellschaften weiter als viele andere, die sich bloß gegenseitig Sitze zur Verfügung stellten, sagt Jan Guschene, Aviatikexperte bei Interavia in Paris.
Das Gemeinschaftsunternehmen ermögliche viel Flexibilität und eine Kooperation in zahlreichen Bereichen, sagt Guschene,
bei den Preisen, bei der Zahl der Flüge und der Anschlüsse, beim Flugplan etc. Das Modell wird bereits von Air France und Delta, respektive KLM und Northwest, angewandt. Mit Erfolg.
Air France estime que son seul partenariat avec Delta, sous le biais de cette joint venture commune, permettrait de générer 80 millions d'euros de recettes supplémentaires sur ses vols entre l'Europe et les États-Unis.
Dank dieser Struktur, so Guschene, würde allein Air France jedes Jahr rund 80 Millionen Euro einsparen. Kein Pappenstiel in der Airline-Welt. Besonders American Airlines muss derzeit froh sein um jeden eingesparten Cent. Die Gesellschaft steckt tief in den roten Zahlen. Gestern gab sie bekannt, dass sie auf einen Schlag 7.000 ihrer 85.000 Angestellten entlässt. Doch auch British Airways und Iberia haben schon bessere Zeiten erlebt. Dass die drei nicht noch einen Schritt weitergehen und über eine vollständige Fusion nachdenken, hat rechtliche Gründe. Ein internationales Abkommen verbietet solch transatlantische Hochzeiten. Noch. Doch der Druck, diese Vorschriften zu ändern, könnte zunehmen, falls sich der Horizont nicht bald lichtet, sagt der Aviatikexperte Guschene.
Il est possible que on y arrive plus vite que prévu, parce que les crises sont toujours un facteur d'accélération.
Doch so weit ist es noch nicht. Zuerst kommt jetzt offenbar die Fast-Fusion, falls die US-Kartellbehörden das Vorhaben genehmigen.
Beat Soltermann. Sie hören Echo der Zeit. Luc Bondy, ausgezeichnet in zwei Sprachen. Die Berniner Bahn und ihre UNESCO-Hoffnung, das LAVO und seine UNESCO-Erfahrung, dies die weiteren Themen. Mit seiner französischen Inszenierung von «La seconde surprise de l'amour» des Klassikers Marivaux gastiert der international gefeierte Schweizer Theaterregisseur Luc Bondy an den Zürcher Festspielen. Und morgen Abend bekommt Bondy, kurz vor seinem 60. Geburtstag, auch den Zürcher Festspielpreis. Peter Buri über einen aus Zürich stammenden Theatermann, der auch Direktor der Wiener Festwochen ist, der seine Karriere im Ausland machte und der erst seit wenigen Jahren auch in seiner Heimatstadt tätig ist.
Er ist nicht nur einer der berühmtesten Theaterregisseure der Gegenwart, sondern ist das gleich in zwei Ländern, Sprachen und Kulturen, in Deutschland und in Frankreich, wo er hauptsächlich aufgewachsen ist. Luc Bondy stammt zwar aus Zürich, doch berühmt wurde er im Ausland. Zürich, da wirkten sein Vater, der Journalist und Literaturkritiker François Bondy, und auch schon sein Großvater, der Schriftsteller und Regisseur Fritz Bondy, der sich N.O. Scarpi nannte. Theaterblut hat Luc Bondy aber auch von seinem Urgroßvater in den Adern.
Mein Urgroßvater Heinrich Teveles war ja Theaterdirektor in Prag. Meine ganze Familie, ich bin in einem Bad von Literatur, Bücher, Theater aufgewachsen.
Und so war es Luc Bondy sehr recht, mit dieser Prägung seine eigenen Wege zu gehen, sodass er heute sagen kann:
Ich bin einfach Luc Bondy, damit drei. Ich bin einfach der Regisseur Luc Bondy.
Doch was macht ihn aus, diesen Regisseur, der mit 18 Jahren sein französisches Internat ohne Matur verließ, in Paris die Pantomimenschule von Jacques Lecoq besuchte und eigentlich Schriftsteller werden wollte, was er unterdessen ebenfalls ist. Luc Bondy, der auch an Europas Opernhäusern begehrt ist, entzieht sich als Theatermacher allen Modeströmungen. Der demnächst 60-Jährige war nie ein wirklicher 68er. Er krempelt das Theater nie vordergründig um, sondern inszeniert stark auf den Text bezogen. Er sucht sich gerne Stücke aus, die keine realistische Anlage haben und eine dichterische Sprache auf die Bühne bringen, ob Beckett, Handke oder immer wieder Botho Strauß.
Das ist doch eigentlich das, was das Theater braucht. Das sind neue Dichter, aber Dichter. Theaterdichter.
Und Bondy sucht sich immer Schauspielerinnen und Schauspieler aus, die diese dichterische Sprache auch bei älteren Autoren in den Raum stellen können, als wäre sie ihnen eben zugefallen und wunderten sie sich selbst darüber.
Eine glatte Form der Formulierung, nicht Formulierung jetzt inhaltlich, sondern Sprachduktus oder so, im Theater mag ich das nicht. Und jedes Mal, wenn jemand ein bisschen gebrochen, was Gebrochenes hat, in der eigenen Sprache Gebrochenes hat, dann hat mir das immer gut gefallen. Man hört besser hin, weil man nicht alle Phrasierungen gewohnt ist.
In seine zweisprachige Theaterarbeit band und bindet Luc Bondy Stars ein, wie Edith Cleaver oder Bruno Ganz, Bulle Ogier oder Michel Piccoli, und nächstes Jahr will er an den Wiener Festwochen, deren Direktor er ist, mit dem australischen Hollywood-Star Cate Blanchett das berühmte Stück Groß und Klein von Botho Strauß neu auf die Bühne bringen. Aber er hat auch immer wieder erfolgreich weniger bekannte Schauspieler in sein Wirkungsfeld integriert. Inhaltlich beruht sein Erfolg darauf, dass es in seinen Inszenierungen jeweils um menschliche Konstellationen geht, die ihn besonders reizen, um Beziehungen, die ebenso stark wie auch gefährdet sind. Sei es beim Liebesanalytiker Marivaux aus dem 18. Jahrhundert, der bei Bondy überzeitlich modern wirkt, bei der französischen Gegenwartsdramatikerin Jasmina Reza oder sei es bei Botho Strauß oder Arthur Schnitzler. Immer wieder hat das Schauspielhaus Zürich um Bondys Mitarbeit gebuhlt. 1992 wollte man ihn gar als Direktor gewinnen, worüber der Regisseur sich in einem Weltwoche-Artikel lustig machte. Erst Christoph Marthaler gelang es, den wählerischen Bondy ans Haus zu binden, und mit dem Festspielpreis holt die Stadt Zürich den verlorenen Sohn nun ihrerseits zurück.
»18:34 Uhr. Zum Dossier. Das Kloster St. Johann im Münstertal, die Region des Aletschgletschers oder die Stiftsbibliothek in St. Gallen. Sie alle haben das Gütesiegel UNESCO-Welterbe. Nun soll auch die RHB-Bahnlinie Albula Bernina diese Auszeichnung bekommen. Am nächsten Montag wird in Kanada über die Kandidatur entschieden. Was erhoffen sich die Bündner davon und warum ist diese Linie überhaupt würdig, diese Bezeichnung zu erhalten?« Sarah Hauschild berichtet vom Herzstück, von der Nordrampe der Albula-Linie.
Mit ihrem markanten Pfiff braust die kleine Rote aus dem Albulatal vom Engadin her Richtung Norden. Im Führerstand der Lokomotive steht John Capretz. Sein Blick schweift über dunkle Tannenwälder, vorbei an frisch gemähten Wiesen und bleibt hängen an den Gipfeln, welche über dem Albulatal ragen. Aber nicht nur die Postkartenidylle macht die Region für den Lokomotivführer UNESCO-würdig. In erster Linie widerspiegelt die Bernina-Albula-Linie für den Hobbyhistoriker die Blütezeit des Gebirgsbahnbaus.
Jetzt die Maliera-Galerie ist ein gefährlicher Lawinenhang, der sich nicht verbauen lässt. Darum fahren wir durch eine Lawinengalerie. Wo es noch gefährlicher wird, wechseln wir wieder die Talseite, Albula-Brücke. Nummer 3, nachher wieder ein Spiraltunnel, um Höhe zu verlieren. Die Bahnlinie folgt eigentlich exakt den Stellen, wo es sicher ist, die Bahn im offenen Gelände zu verlegen, und weicht in den Berg aus, entweder um Höhe zu gewinnen oder eben um gefährlichen Lawinen oder Steinschlagzügen auszuweichen.
Er gebaut vor gut 100 Jahren von deutschen Ingenieuren und italienischen Gastarbeitern, führen Viadukte aus dem rötlichen Stein der Region über wildromantische Schluchten und dann schlängelt sich die Bahn talwärts. Im Bahnhof Bergün kommt sie zum Stehen. Das Dorf mit den Häusern im Engadiner Stil gehört zum Kulturraum entlang der Bahnlinie und soll so auch Teil des UNESCO-Welterbes werden.
Die Bahn ist verbunden mit der Tourismusgeschichte der Region. Sie wurde überhaupt gebaut, weil ja damals schon das Oberengadin ein Weltkurort war. Die Funktion der Bahn ist, Baumaterial für Hotels und reiche Gäste ins Engadin zu befördern. Darum ist sie gebaut, wie sie ist, und darum ist sie am Ort, wo sie ist. Sie hat durch diese Funktion alle diese Leute, die entweder am Anfangs- oder Endpunkt oder entlang der Linie wohnen, die auf ihre Arbeit natürlich über Generationen geprägt.
Die Dörfer an der Bahnstrecke sind Teil der kulturellen Identität der Region. Und Lokführer John Caprez hofft, dass die Geschichte der Menschen auch wissenschaftlich erforscht wird, falls es mit dem Label klappt. Im Dorf selber interessiert die Forschung weniger. Hier soll das Label vor allem Wertschöpfung bringen. Der Tourismusdirektor von Bergün Filisur, Reto Barblan, ist voller Tatendrang. Er führt durch das etwas heruntergekommene alte Zeughaus gleich neben dem Bahnhof.
Gut, hier sind wir jetzt im Zeughaus von Bergün, im Werdenden Bahnmuseum. Also hier soll schon, wenn möglich, schon in kurzer Zeit ein Bahnmuseum entstehen. Die Leute, die auf diese Strecke gehen, die wollen auch Kultur konsumieren. Das geht bei mir auch so. Immer wenn man irgendwo Spezielles ist, möchte man auch noch dieses Museum anschauen, ein bisschen Kultur mit dazu. Und da wird dieses Museum und auch die ganze Region bestimmt ein großes Angebot sein.
Auch wenn die Finanzierung des Bahnmuseums noch in den Sternen steht, Reto Barblan ist überzeugt, dass das Label Arbeit und Geld in die Region bringt. Bereits jetzt trägt die intensive Vermarktung der RHB-Strecke Früchte. Bergün verzeichnet ein dickes Plus bei den Übernachtungszahlen. Etwas anders sieht es weiter unten im Tal aus. Nach der Fahrt über den berühmten, geschwungenen 65 Meter hohen Landwasserviadukt fährt die Bahn vorbei an Alvaneu, Surava und Tiefenkastel. Hier kämpft man mit Geburtenrückgang und Abwanderung. Und hier müssen die Touristiker noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um auch die Bevölkerung zu begeistern für das UNESCO-Label, sagt Thomas Kollecker. Er ist Politiker und seit Jahren einer der Drahtzieher in der Region.
Das wird sicher ein großes Stück Arbeit bedeuten, weil der Mensch hat natürlich einen großen Haufen anderer Arbeiten und Aufgaben zu erledigen. Aber da sind wir natürlich gefordert, diese Initiativen zu wecken, ein Klima zu schaffen, wo solche Innovationen entstehen. Und die Voraussetzung ist mit diesem Label gegeben, aber was man dann schlussendlich daraus macht, das sind wir gefordert.
Nur wenn die rund 3500 Einheimischen des Albulatals Feuer fangen, wenn sie attraktive Übernachtungsmöglichkeiten schaffen oder mitmachen beim geplanten höchsten Weinberg gleich neben der Bahnlinie, nur dann kann es laut Thomas Kollecker gelingen, Profit zu schlagen aus dem Label. Ohne diesen Rückhalt der Bevölkerung wäre es sehr schwierig, die Touristen für einen Abstecher ins Albulatal zu begeistern. Die Konkurrenz an der Bahnlinie sei nämlich groß.
Also ich denke zum Beispiel an St. Moritz. Ich fühle mich mit St. Moritz sehr stark verbunden und da haben wir auch einen guten Austausch. Es ist klar, die Ausgangslage dort ist einfacher, wenn man an einem Endbahnhof ist. Aber gerade deshalb bin ich der Meinung, hier bietet sich für uns eine Chance. Beispielsweise das Wahrzeichen der Albulatal. Also der Landwasserviadukt, das befindet sich gerade in unserem Tal. Das können andere usurpieren und dazu Werbung machen, aber man muss es hier erleben und das können nur wir bieten.
Während die Touristiker weiter vom großen Aufschwung träumen, gibt es für Lokomotivführer John Caprez noch einen weiteren Grund, dem UNESCO-Label entgegenzufiebern. Viele der Brücken, Bogen und Mauern seiner Lieblingsstrecke sind nämlich sanierungsbedürftig. Da das UNESCO-Label verpflichtet, sollen die Bauten nun behutsam und unter Aufsicht der Denkmalpflege saniert werden.
Viel Hoffnung auf das UNESCO-Gütesiegel im Beitrag von Sarah Hauschild. Dass die UNESCO-Auszeichnung etwas bringen kann, hat man etwa im Waadtland festgestellt. Das Lavo, das Weingebiet zwischen Vevey und Montreux, steht auf der UNESCO-Liste als Welterbe. Bereits ein Jahr nach dem Eintrag stellt man dort fest, es hat sich gelohnt. Patrick Mühlhauser.
Der Winzer Bernard Bovy sitzt entspannt im Garten seines Hauses in Gèvres. Das klebt in den steilen, terrassierten Hängen der Rebberge. Zu seinen Füßen liegt der Genfersee. Bernard Bovy liebt diese Gegend. Er war es, der als Präsident des Kandidaturkomitees das Lavo in die UNESCO-Weltnaturerbe-Liste gebracht hat. Seine Erwartungen seien übertroffen worden, sagt der 68-Jährige. Bisher hätten die rund 100 Winzer im Lavo nur ihren eigenen Wein im Sinn gehabt. UNESCO habe sie endlich vereint, freut sich Bernard Bovy. Zum ersten Mal habe man sich auf ein gemeinsames Logo Vin du Lavo geeinigt. Das Label soll den Wein weltweit bekannter machen, sicher aber mehr Kunden in die Weinkeller bringen. Man sehe viel mehr Reisecars als früher, sagt Bernard Bovy.
Nous avons par exemple des tour opérateurs qui ont inscrit donc Lavo dans leur tour de Suisse pour des visiteurs étrangers. C'est la première fois qu'ils viennent. On dit oh, bien sûr, c'est inscrit, c'est magnifique. Alors on vient.
Viele Reisebüros hätten das Lavo neu auf ihre Liste der Angebote gesetzt. Katja Jobin vom regionalen Tourismusbüro bestätigt dies. Die Kundschaft sei um 30% gestiegen.
Des demandes d'entreprises qui aimeraient planifier leur sortie, leur soirée ou carrément leur voyage dans le vignoble de Lavo suite à l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Vermehrt würden auch Unternehmen wegen UNESCO ihre Firmenausflüge ins Lavo machen. Erstaunlich, dabei sieht das Lavo genauso aus wie vor einem Jahr. Noch sieht es so aus, befürchtet Jérôme Schiffel, der in Gèvres eine Immobilienfirma besitzt. Ihn ärgern die vielen zusätzlichen Reisecars.
Je dois dire que je regrette qu'on soit inscrit à l'UNESCO parce que je pense que cette région va perdre toute sa quiétude et son calme.
Im Lavo wird es künftig vorbei sein mit der Stille und der Ruhe. Jérôme Schiffel ist im Lavo geboren. Einheimische könnten sich schon heute kaum mehr ein Haus leisten, sagt er. Und die Preise dürften auch wegen dem UNESCO-Label weiter steigen. Sicher ist, einen wahren Tourismusstrom verträgt das Lavo nicht. Zu eng sind die Straßen in den Rebbergen und die Gässchen in den Dörfern. Schon heute sind sie verstopft von den vielen großen Reisecars. Minutenlang müssen diese teilweise um die Kurven zirkeln. Trotzdem, bis jetzt freuen sich die meisten Leute im Lavo über den spürbaren Schub, den die Gegend dank dem Eintrag als Weltnaturerbe bekommen hat.
Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.